da war Slackline noch keine wirklich weit verbreitete Sportart. Ne? Also das war eher so eine wirklich kleine Nische beim Klettern. Das haben eigentlich Kletterer als Freizeitbeschäftigung gemacht, als an Ruhetagen und so. Aber das hat eigentlich keiner so wirklich als eigene Sportart wahrgenommen. Das war wirklich eher so ein Hobby. Und da habe ich Slackline kennengelernt und war dann wirklich vom Fleck weg sehr fasziniert. Hat mir dann 5 Tage lang auf so einer kleinen Line auch wenige Meter wirklich so lange geübt, bis ich irgendwann eine Chance hatte, da quasi ein paar Meter drauf zu laufen. Und ich fand das sehr faszinierend, weil es am Anfang einfach eben völlig unmöglich erscheint. Es scheint super schwer am Anfang. Und wenn man dann aber wirklich ein paar Stunden übt, dann schafft man schon einen Schritt, oder? Und ein Schritt ist schon so viel besser als unmöglich.
Und ja, das stimmt.
Man hat dann einfach seine Erfolgserlebnisse damit und das hat mich dann eigentlich immer wieder weiter motiviert, weiterzumachen.
Ist das so, dass wir dieses Adrenalin brauchen, in Anführungszeichen, oder?
Das ist eine der häufigsten Fragen, ob ich voll der Adrenalin-Junkie bin und ob ich da total drauf stehe, auf diesen Kick. Das ist sicherlich ein Faktor. Wenn man sich in so eine Extremsituation begebt, hat man natürlich auch eine extreme emotionale Situation, man hat eine extreme Hormonausschüttung, man hat natürlich auch Adrenalin. Und es ist auch was sich eindeutig vom Alltag unterscheidet. Ne? Deswegen ist es so toll. Aber auf der anderen Seite muss man auf so einer Slackline eigentlich seine Angst oder seine Adrenalinausschüttung auch sehr, sehr genau im Griff haben. Weil wenn ich wirklich so einen Adrenalin-Rausch bekomme, wenn ich so einen Rush bekomme, wenn ich wirklich Angst bekomme, dann kann ich nicht mehr sinnvoll agieren. Ich muss also eigentlich auf einer Slackline eigentlich viel mehr entspannt sein, also so entspannt, wie ich sein kann, locker zu sein und sozusagen auf die Situation einzugehen und mich sozusagen richtig zu bewegen. Also ich darf mich eigentlich nicht von diesem Rausch sozusagen wegtragen lassen. Deswegen ist es eigentlich kein Adrenalinsport in dem Sinne. Also ich sage jetzt mal Bungee-Jumpen oder so, wenn die Leute von dem Cliff springen, dann machen sie das eindeutig wegen dem Rausch, den du erlebst, ne? Aber im Slackline ist es eigentlich in meinen Augen mehr. Es ist wirklich dieser Sport, es ist die Weiterentwicklung. Man will wirklich Sachen erreichen, die man sich als Ziele setzt. Und dass das sozusagen in einer Situation stattfindet, die einem Furcht einflößt und dementsprechend Adrenalin ausschüttet, ist sozusagen ein extra Benefit on top. Ne?
Und Höhenangst?
Ich muss sagen, ich hatte am Anfang, als ich angefangen habe, durchaus Höhenangst. Und die ersten Male, als ich zum Slackline gegangen bin, bin ich drauf gesessen, habe mich überall festgekrallt. Bin nach 5 Minuten wieder runtergegangen und habe gesagt, cool, das war's für heute. Und ja, irgendwann, also ich meine, ich bin dann halt immer wieder drauf, weil immer wenn du runter bist, denkst du dir wieder so, ja, was bist du eigentlich, warum probierst du es nicht wenigstens, ist doch nicht so schlimm. Dann setzt du dich wieder drauf, denkst du wieder, okay, vielleicht doch nicht. Aber man muss sich dieser Situation einfach immer wieder aussetzen und sie versuchen irgendwann mal mit was Positivem zu verknüpfen, ne? Und das kann dann dieses Erfolgserlebnis sein, dass man irgendwann schafft, den ersten Fuß auf das Slackline draufzusetzen. Man steht noch nicht mal auf oder so, der erste Fuß ist drauf. Schon besser als da sitzen und zittern. Und dann kann man diese Angst Schritt für Schritt sozusagen überwinden lernen.
Gibt man, also jetzt diese Höhenrekorde, ist man da, bist du immer der einzige Slackliner und die anderen sind nur die Wasserträger? Oder ist da ein zweiter dabei, der es auch versucht, wie man es bei den Wasserbären gesehen hat? Ist man dann gemeinsamer Weltrekordinator oder der erste, der ganz rüberkam, ohne runterzufahren?
Ja, also wenn man es in der Gruppe macht mit mehreren Slacklinern, dann sind sozusagen alle Rekordhalter, die es auch geschafft haben, sozusagen. Es ist bei den Projekten teilweise so, dass, also bei dem Peru-Projekt, bei dem Höhenprojekt zum Beispiel, da war ich der einzige Slackliner aus Europa, es war noch jemand aus Peru dabei, der hat es aber nicht geschafft, weil er einfach noch nicht so weit war, um das wirklich zu können. Ist immer so eine Sache, also es gibt Projekte, bei denen gibt es heutzutage viele Leute, die da gerne mitwollen, aber gerade Peru habe ich 2013 gemacht, da gab es noch gar nicht so viele Leute, die wirklich, sag ich mal, so gut geslacklined haben, dass die da auch eine ernsthafte Chance gehabt hätten. Und so eine Reise ist dann natürlich auch teuer, das heißt, man kann da jetzt nicht unendlich viele Slackliner mitnehmen, weil irgendwann sagt der Sponsor dann auch mal, passt doch einer, oder? Also es unterscheidet sich, aber wenn mehrere dabei sind, dann, und die es alle schaffen, wie in dem Victoria Falls Projekt, haben natürlich auch beide den Rekord.
Aber ist er nicht runtergefallen oder habe ich da falsch geguckt? Du hast doch einmal gejubelt und das war doch mehr wie so ein...
Das war der Jubel, dass er es geschafft hatte, ja. Das war, wir sind da eigentlich, wir Slackliner sind da sehr weit entfernt davon, einen Konkurrenzdruck zu haben. Also das ist vielleicht auch das Schöne an der Community, die wir da haben, also die Leute, die das machen. Wir freuen uns eigentlich viel, viel mehr, wenn jemand anders einen neuen Trick macht oder irgendeinen neuen Rekord aufstellt, weil das bedeutet eigentlich immer, dass sozusagen wieder zum Slackline eine neue Möglichkeit hinzugekommen ist. Und man kann den Trick ja auch selber wiederholen, man kann ja das auch machen. Es ist sozusagen was Neues geschaffen worden, was irgendwie alle probieren können. Ne? Und da freut sich eigentlich immer jeder mit dem anderen eher mit, als dass er da jetzt irgendwie neidisch wäre, dass der jetzt die Leine gelaufen hat oder nicht. Also wir sind da recht entspannt, was das angeht.
Und in Zukunft, was wollen Sie noch machen? Welche Rekorde noch?
Also, ich habe ja vorher im Vortrag auch schon gesagt, dass mein Traum eigentlich ist, immer die höchste Slackline der Welt zu machen. Die wäre ja eigentlich auf dem Mount Everest. Das ist jetzt noch nicht das nächste Ziel, weil ich denke, der Mount Everest ist schon wirklich ein sehr, sehr großer Berg, für den man sich auch sehr viel Zeit nehmen müsste. Aber ich würde auf jeden Fall gerne noch höher gehen, also über 6000 Meter und dort auch mal eine längere Slackline machen. Und ich habe noch einige Pläne in Südamerika. Da gibt es auch ein paar richtig schöne Wasserfälle, wo ich gerne mal hin möchte. Und gerade eben arbeite ich eigentlich sehr, sehr viel an einzelnen Tricks auf der Slackline. Und ein anderer Faktor beim Slackline ist eben immer die Länge. Das heißt, je länger so eine Slackline wird, gerade in der Highline, je schwieriger wird die Leine. Weil unsere Slackline ist ja nur an den Endpunkten aufgehängt. Das heißt, wenn sie ganz, ganz lang wird, hängt sie auch sehr, sehr weit durch. Und man muss eben eine sehr, sehr lange Strecke ohne Sturz bewältigen. Und da ist jetzt meine längste Slackline, die ich bisher geschafft habe, sind 800 Meter lang. Da ist man dann eine Stunde, ein bisschen mehr als eine Stunde unterwegs, um von A nach B zu kommen. Und wir würden natürlich gerne schon auch noch über den Kilometer kommen und da sozusagen einen neuen Längenrekord aufbauen. Das ist auch noch eines der großen Ziele, die ich gerade verfolge. Da war noch eine Frage hier, oder?
Und werden Sie dabei gesponsert von wem und inwiefern?
Also Sponsoring ist natürlich total essentiell als Profisportler und gerade in dem Bereich, wo ich jetzt auch viel reisen und meine Projekte einfach auch, sagen wir, global suche, ist es ganz wichtig, dass man Sponsoren hat und der wichtigste für mich ist Adidas, also Adidas Outdoor ist sozusagen eine Sparte von einem großen Adidas-Konzern, die mich jetzt inzwischen seit 7 Jahren schon unterstützt und eben auch große Projekte wie die Victoria Falls dann sozusagen finanziell komplett übernehmen kann. Ich habe auch andere Sponsoren, noch zum Beispiel Petzl, ist eine kleinere Bergsportfirma, die haben diesen Höhlenfilm, den ich euch auch kurz gezeigt habe, sozusagen unterstützt, dass wir das machen konnten. Aber sagen wir mal, es sind jetzt noch nicht so die Megasponsoren wie im Fußball, also man kann damit jetzt nicht reich werden, das ist definitiv ausgeschlossen. Man kann es, wenn man es gut anstellt, sein Leben damit finanzieren, aber es ist leider noch nicht so wie im Fußball, dass man einen Millionenvertrag rübergeschoben bekommt. Also da warte ich noch drauf. Du warst, glaube ich, zwar der erste.
Ich wollte eigentlich fragen, weil die Projekte, auch erst alles zu filmen, dauert ziemlich lang. Ich wollte wissen, von ganz Anfang an, bis zu Ende, wie lange das dauert. Weil Sie haben auch erwähnt, dass Sie müssen Lizenz bekommen, wenn Sie
Also das längste Projekt, sage ich mal, von der, es ist ja immer sozusagen die Idee, also von der Idee bis zur Realisierung und dann auch der Fertigstellung vom Film und so weiter. Bei den Victoria Falls waren das mehr als 2 Jahre. Also man arbeitet da jetzt natürlich nicht jeden Tag dran, aber man verfolgt das Ganze halt wirklich über 2 Jahre und man hat immer wieder Gespräche, immer wieder halt Fortschritte, auch Rückschläge natürlich. Wir haben auch bei den Victoria Falls 1-2 Mal gedacht, wir können es gar nicht machen, weil wir eine Genehmigung nicht bekommen haben. Und das ist dann schon hart, wenn man wirklich so lange Zeit daran was arbeitet. Je schöner ist es dann halt auch wirklich, wenn man das dann abschließen kann. Ja. Bei anderen Sachen geht es natürlich deutlich schneller. Also zum Beispiel das Höhlenprojekt haben wir ungefähr ein halbes Jahr lang geplant und waren dann im Prinzip 10 Tage dort und dann hat es nochmal ein paar Tage gedauert, bis der Filmemacher sozusagen den Film geschnitten hat und alles in allem sozusagen in einem Dreivierteljahr ungefähr. Also, aber große Projekte dauern schon ihre Zeit und da muss man auch wirklich geduldig sein. Das ist manchmal das Härteste, weil man dann wirklich sagt, man hat eine Idee und dann kämpft man, bis man jemanden findet, der sagt, er will die Idee finanzieren, sage ich mal. Und von da an ist es meistens immer noch ein ziemlich langer Weg.
Ja, Caro.
Kommt es mehr darauf an, also um bekannt zu werden, wie viele man Slacklines, wie Sie gesagt haben, oder ob man den coolsten Trick, sage ich jetzt mal, kann? Also diesen Trick, den Sie auch können, ob den können den eher viele? Oder?
Also der Luke Skywalker, den ich euch vorher gezeigt habe, da war ich der Erste, der den geschafft hat. Wie gesagt, der wurde eigentlich, sag ich mal, jahrelang irgendwie für unmöglich gehalten, weil jeder gesagt hat, wie soll man da jeweils wieder draufkommen. Der Trick, warum es am Ende funktioniert, ist halt eben auch, dass ich quasi zum richtigen Zeitpunkt sozusagen an diesem Sicherungsseil anziehe, mich da das sozusagen ein bisschen näher an die Slackline ranbringe, also so ein bisschen dieser Eiskunstläufer-Effekt, wenn die ihre Arme rannehmen, dann werden sie auch schneller und ich habe quasi meine Kreisbahn verkürzt und dadurch kann ich sozusagen wirklich wieder oben drauf landen und das war sozusagen der Trick, warum das dann funktioniert hat. Im Slackline ist das Tolle, dass alle sagen, es geht nicht, dann macht es einer und dann dauert es ungefähr eine Woche und dann hast du den ersten wiederholt. Obwohl ich, weiß ich nicht, wie lange daran gearbeitet habe, weißt du? Das ist aber genau das, wie wir Menschen auch funktionieren. Wenn wir wissen, dass was möglich ist, dann gehen wir die Sache ganz anders ran, als wenn wir nicht wissen, ob es überhaupt geht. Wenn wir nicht wissen, ob es überhaupt geht, dann haben wir so viele mentale Barrieren im Kopf, wo wir erstmal durchbrechen müssen, dass das einfach extrem viel Zeit und auch Kraft kostet, bis es dann geschafft werden kann. Wenn du dann wirklich das Video siehst, wie du das machst, du weißt auch genau, was du tun musst, du musst da ziehen, die Leash ist relativ kurz und so, dann redest du noch mit der Person, was heutzutage ja auch relativ einfach möglich ist, und dann weißt du eigentlich alles, um sozusagen diesen Trick viel schneller zu lernen. Und das ist eigentlich das Tolle an so einer Community, dass wenn einer was schafft, dann schaltet der sozusagen diesen Trick mehr oder minder für alle anderen auch frei. Und um auf die Frage zurückzukommen, wie man bekannt wird damit, es ist, glaube ich, eine Kombination. Also man muss natürlich auch in so einer Randsportart wie Slackline irgendwie außergewöhnliche Dinge machen. Bei mir war es einfach ein großer Vorteil, schon vom Anfang an einen großen Sponsor mit Adidas auch zu haben, der an meine Ideen geglaubt hat und der auch wirklich diese Ideen unterstützt hat, sodass ich dann halt auch großartige Slacklines machen konnte.
Zeynep.
Was sagen Ihre Eltern eigentlich dazu?
Auch eine beliebte Frage, ja. Meine Mama findet es eigentlich ziemlich cool. Also meine Mama sagt immer, es ist ja lieber, dass ich sowas mache, als dass ich Motorrad fahren gehe. Weil bei dem, was ich mache, weiß ich zumindest, dass ich immer was Gefährliches mache. Das heißt, ich bin zumindest immer, sag ich mal, voll dabei, voll konzentriert. Ich weiß, dass ich mich in einer potenziell gefährlichen Situation befinde. Und ich bin in aller Regel ja eben auch gesichert. Also auf der Slackline und davor normalerweise auch. Und in der Hinsicht, wenn man alles richtig aufbaut, ist das Risiko eigentlich relativ klein. Ja. Da ist, sage ich mal, immer das Autofahren zum Spot ist eigentlich zumindest statistisch gefährlicher als das Slackline selbst. Von dem her sind die da eigentlich relativ entspannt. Die vertrauen mir und die glauben auch daran, dass ich immer aufpassen werde, mich nicht zu verletzen, und finden das gut.
Markus, Entschuldigung. Markus. Nein. Markus, nicht dein Name. Oh, Mann. Entschuldigung.
Ja. Bereiten Sie sich irgendwie speziell auf so das Slackline vor, oder also machen Sie da zum Beispiel
Also ich wärme mich sozusagen auf jeden Fall immer auf. Also das habe ich ganz früher auch nicht gemacht, aber seitdem man jetzt so Mitte 20 ist, merkt man dann irgendwann mal, man muss sich auch vernünftig aufwärmen, damit man seinem Körper auch eine gewisse Leistung abverlangen kann. Also ich habe so ein paar Übungen, mit denen ich mich lockere, mit denen ich dehne, mit denen ich meine Muskeln warm mache. Und kurz bevor man auf eine Slackline geht, gerade eine lange Slackline, geht man natürlich schon auch nochmal in sich. Also man setzt sich mal kurz hin und versucht ruhig zu werden, versucht seinen Körper, seinen Herzschlag irgendwie unter Kontrolle zu bekommen. Und dann ist es eigentlich so, dass man sich auf das Slackline erstmal hinsetzt und erstmal sozusagen diese Umgebung auf sich wirken lässt, diesen Moment auf sich wirken lässt, und dann tief atmen und losgehen.
Max?
Also wollen Sie das jetzt Ihr ganzes Leben weitermachen oder wollen Sie auch irgendwann mal aufhören?
Also aufhören wollen tue ich damit, glaube ich, nicht. Aber es ist jetzt wie bei jedem Profisport so, dass man das nicht sein ganzes Leben lang machen kann. Ich denke mal, ich werde es noch für die nächsten 2-3 Jahre intensiv betreiben, und ich hoffe, dass ich den Sport Slackline als Sport auch noch, sage ich mal, bis ins hohe Alter mit mir mitnehmen kann. Aber wirklich profimäßig und auch so, dass es mein Beruf ist sozusagen, denke ich mal, dass es nur die nächsten paar Jahre funktionieren wird. Deswegen habe ich ja auch sozusagen mit meinem Studium schon mal vorgesorgt, eine gewisse Basis zu haben, auch was anderes zu machen. Ich finde es für mich sehr, also für mich persönlich auch super wichtig, zu sagen, ich habe auch noch was neben dem Slackline, weil Sport ist so kurzlebig. Ich kann mich morgen verletzen, das muss noch nicht mal beim Slackline passieren. Ich kann mir ein Bein brechen oder was auch immer, dann kann ich meinen Sport schon für ein paar Wochen nicht ausüben. Aber in den paar Wochen muss ich mich ja irgendwie beschäftigen. Ich muss ja irgendwas in meinem Leben noch haben, was mir Sinn gibt und was mir auch, sag mal, Inspiration gibt, was ich neben dem Sport noch machen kann. Und da fand ich das eigentlich immer ganz gut, noch so einen Gegenpol zum Sport auch zu haben. Und ich denke, fürs Leben ist es auch ganz hilfreich.
Maria, dann kommt Willi und dann Zeynep.
Okay, also meine Frage war zurück zu diesem Trick Luke Skywalker. Mhm. Wenn es nach vielen Wochen nicht klappt und alle sagen, es ist unmöglich, man wollte immer wieder aufhören, warum haben sie nicht aufgehört?
Aber man hört irgendwann auf. Also man hört irgendwann auf, aber es gibt dann irgendwann auch wieder den Moment, in dem man sich dann denkt, einmal könnte man es noch probieren. Weil es ist schwierig, diese Motivation, sowas zu verfolgen, wirklich in Worte zu fassen, aber wenn man wirklich was gefunden hat, was einen persönlich so antreibt und was einem persönlich so wichtig ist, ja, wie Slackline, und wo man wirklich was hat, wo man sich festbeißen kann. Auch ich bin einfach auch ein Typ, der, was er anfängt, wirklich sehr gern zu Ende bringt. Deswegen habe ich auch mein Studium wieder aufgenommen, meinen Master noch fertig gemacht. Ich mache Sachen gerne bis zum Ende. Und man muss sich dann einfach durch diese harten Momente durchbeißen. Man muss dann einfach auch rausgehen, wenn man keine Lust hat. Weil vielleicht, selbst wenn man den Trick nicht schafft, aber man kommt vielleicht ein Stückchen näher oder man hat eine Erkenntnis, was zu verbessern. Man muss dann wirklich auch diese kleinen Dinge schätzen lernen. Also man muss dann auf diesem Prozess irgendwann auch sagen, gut, ich habe heute den Trick wieder nicht geschafft, aber ich habe wenigstens gecheckt, dass es so nicht geht. Und dann kann ich nächsten Tag wieder was Neues probieren, um es vielleicht dann zu schaffen. Ja? Also man muss irgendwann wirklich diese kleinen Dinge schätzen lernen und das auch schon als Erfolg verbuchen sozusagen.
Und wie lange hat das gedauert, bis in den Trick?
Also bei dem Luke Skywalker, den habe ich eigentlich, ich habe ihn mal angefangen zu probieren vor, also geschafft habe ich ihn 2013, angefangen zu probieren hatte ich ihn in 2010. Dann hatte ich es irgendwann mal aufgegeben und habe es dann eigentlich für eine relativ lange Zeit ruhen lassen. Und habe dann Anfang 2013 durch einen anderen Slackliner, der es eben auch versucht hatte, sozusagen wieder eine Inspiration bekommen, es doch nochmal zu probieren. Und dann hatte ich es dort eigentlich über ein paar Wochen intensiv versucht. Und dann eben nach einer Woche Pause sozusagen habe ich es dann schaffen können.
Okay. Billy.
Also was kostet so eine gescheite Slackline? Sie haben gesagt, Sie wollen 800 Meter oder haben schon 800 Meter zurückgelegt. Ich weiß nicht, wir haben eine für 60 Euro und wir haben immer versucht, 20 Meter über den See zu spannen und es ging gar nicht. Wie viel kostet sowas?
Ja, also du hast schon gesagt, so normale Einsteiger-Sets, sag ich mal, sind heutzutage schon so im Bereich von 60 bis 100 Euro eigentlich gut zu haben. Also es ist kein teurer Sport in der Form. Slackline grundsätzlich ist eigentlich kein sehr teurer Sport, wenn man ihn mit Mountainbiken oder mit Skifahren oder so vergleicht. Das ist eigentlich immer noch günstig. Aber je nachdem, was für ein Material man für seine Slacklines haben will, also es gibt so ein sehr, sehr leichtes Material, was es dann auch leichter macht, so lange Längen zu laufen. Das kostet halt dann ungefähr so 6 Euro pro Meter. Und man braucht dann allerdings auch sozusagen 2 Stück davon. Also man hat ja das eine, worauf man läuft, und das zweite als Sicherung. Da bist du dann bei 1000 Meter bei 12.000 Euro. Wenn du ein anderes Material, also Polyester, ein herkömmlicheres Material benutzt, was eigentlich auch ich hauptsächlich verwende, dann sind es ungefähr vielleicht 4.000 Euro. Aber was dann eigentlich teuer ist, sind noch so diese ganzen Sachen außenrum. Ne? Also du brauchst natürlich diese ganzen Ankermaterialien, du brauchst zum Beispiel auch ein Kraftmessgerät, das dir sagt, was für eine Spannung drauf ist. Das allein kostet über 1.000 Euro. Du brauchst ein Entfernungsmessgerät. Also es kommt dann am Ende des Tages schon ein bisschen Geld zusammen. Aber wenn man es wirklich mit Sachen wie Skifahren oder Mountainbiken vergleicht, ist es eigentlich gar nicht so teuer für das Level, auf dem ich es betreibe.
Okay.
So,
gar nicht so gut.
Simon, du bist jetzt leider nicht dran.
Ja, ja. Zur Frage, die Kosten, wird das auch sponsiert?
Ich habe eine Slackline-Firma auch, die mich unterstützt und die normalerweise die Kosten für die Slackline-Equipment-Sachen übernehmen. Und in der Hinsicht muss ich das meiste davon nicht selber bezahlen. Ne?
Krass. Ja. Ah,
könnten Sie irgendwo wunderschönes in Urlaub hinfahren und das dann nicht machen? Also, das, haben Sie dann dran
gelassen? Das wird sehr spannend, weil ich fahre nämlich, fliege am Sonntag nach Südafrika mit meiner Freundin und das soll mal 2 Wochen wirklich nur Urlaub werden. Ich bin mal sehr gespannt, ob ich es schaffe, keine Slackline einzupacken.
Jü?
Ja, waren Sie schon mal verletzt? Ich meine, also die professionellen Sportler sind ganz oft verletzt.
Ja, da hast du recht. Also Profisport sind Verletzungen relativ häufig der Fall. Beim Slacklinen ist es zum Glück relativ verletzungsarm, weil wir ja im Prinzip, also gerade auf einer Highline, bist du ja mit einem Sicherungsseil befestigt und du kannst jetzt eigentlich nirgends drauf fallen. Das heißt, da ist es relativ schwierig, sage ich mal, sich wirklich ernsthaft zu verletzen. Das geht natürlich schon, aber ich persönlich hatte eine Meniskus-OP. Ich hatte schon verschiedene, also eigentlich sind die hauptsächlichen Sachen Überlastungsproblematiken bei mir. Ich hatte aber auch schon einen angebrochenen Knöchel und einen gebrochenen Daumen und lauter solche Geschichten. aber zum Glück wirklich eigentlich wenig Ernsthaftes. Oder wenige Dinge, die mich wirklich für längere Zeit außer Gefecht gesetzt hätten. Ne?
Sima.
Was sagt eigentlich Ihre Freundin zu Ihrem Hobby?
Die findet das an sich ziemlich cool und ich finde das auch vor allem gut, dass ich damit reisen kann und damit in der Gegend rumkomme. Sie würde es, glaube ich, ab dem Moment nicht mehr lustig finden, ab dem ich nicht gesichert wäre. Was andere Leute oder manche Leute schon auch machen, dass sie quasi so Slacklines komplett ohne Sicherung begehen. Das ist für mich nicht unbedingt mein Fall und in der Hinsicht, dass sie mir da vertraut, dass ich das immer mit Sicherung mache, findet sie es eigentlich cool und hat kein Problem damit. Aber klar. Sie slacklined ein bisschen, ja, aber bei weitem nicht jetzt irgendwie auf einem professionellen oder wirklich höheren sportlichen Niveau, also ab und an im Sommer zum Spaß, aber nicht, nicht sehr intensiv. Okay.
Frau O.
Wenn man von der Line fällt, wie kommt man da wieder hoch?
Ja, also wenn man von der Highline runterfällt, dann, also normalerweise, wenn man aus der Balance gerät, dann fängt man sich mit den Händen, Fuß oder so an der Slackline. Das habt ihr, glaube ich, auch bei dem Skywalker-Video öfter gesehen. Also hängt man so dran wie so ein Affe und dann muss man sich halt wieder hochschwingen. Das ist so ein bisschen wie am Reck, sage ich mal, wenn man irgendwie drunter hängt und in den Stütz kommen muss oder so. So ähnlich macht man das auf einer Slackline eigentlich auch.
Also aber wenn du nur an der,
und wenn du nur an der Sicherung hängst, dann hängst du so 2-2,5 Meter unter der Slackline. Das heißt, da kommst du nicht mehr direkt hin. Und da gibt es im Prinzip einen Trick, wo man sich zurücklehnt und dann stellt man den Fuß sozusagen, also das Seil kommt ja quasi hier vom Gurt, von der Hüfte los und dann stellt man den Fuß quasi hier rein ins Seil und dann kann man sich quasi so ins Seil reinstellen sozusagen und am Seil hochklettern, bis man sozusagen oben wieder an der Slackline dranhängt und dann aus dem Hängen eben macht man einen Fake-Aufschwung oder kommt sonst wieder nach oben, genau. Aber ist gerade für Leute, die oberkörpertechnisch nicht so sag mal, trainiert sind, also die jetzt nicht klettern oder so, ist das am Anfang eine ziemliche Herausforderung.
Aber wenn man kraftlos in der Mitte ist, dann was kann man noch machen?
Ja, wenn man jetzt wirklich quasi in der Mitte hängt und keine Kraft mehr hat, aus der Leash raus, also aus dem Sicherungsseil rauszuklettern, dann braucht man ein paar Freunde am Rand, die einen dann sozusagen, wo dann einer, also wir haben so einen Karabiner mit Rollen dran, dann würde man sich dann sozusagen die Slackline einhängen, würde rausrollen, ein Seil an dem sozusagen festmachen und dann können wir den zum Rand ziehen sozusagen und dann rausziehen. Kommt bei uns eigentlich nicht vor, also weil das ist auch ein bisschen das, was ich vorher mal meinte, mit man muss sich sehr genau bewusst sein, wie viel Kraft man noch als Reserve hat. Ne? Also wenn man in so eine Höhle runtergeht, dann muss man irgendwie wieder rauskommen. Wenn man auf so eine Highline drauf geht, muss man irgendwie von der Highline wieder rauskommen. Also man muss schon immer sich auch bewusst sein, sag mal, wie viel Prozent meiner Kraft ist noch vorhanden und wie viel Reserve sozusagen behalte ich mir immer, um einfach wieder nach Hause zu kommen. Ne? Gerade bei Anfängern oder bei Leuten, die sich verletzen, natürlich kann das natürlich vorkommen, dass man in der Leash drin hängt und nicht mehr rauskommt. Und dann kann man aber relativ einfach gerettet werden, also wenn man ein paar Leute dabei hat, die dann den rausziehen.
Gibt es sonst noch Fragen? Sima?
Können zwei Personen auf der Seite kommen? Mhm.
Ja, es funktioniert. Es ist allerdings sehr, sehr schwierig. Und funktioniert eigentlich auch nur auf relativ langen Slacklines, wenn die Leute relativ weit weg voneinander stehen. Weil man muss sich vorstellen, jede Bewegung, die der eine macht, die läuft sozusagen so als Welle durch die Slackline durch und die kriegt dann der andere ab. Und wenn jetzt zwei sich so bewegen, dann ist das relativ schnell ziemlich chaotisch und dann fällt ziemlich schnell einer. Und wenn einer fällt, dann gibt es meistens so eine Erschütterung, dass der andere auch nicht stehen bleiben kann. Aber so seit 1,5-2 Jahren probieren wir das auch immer wieder auf längeren Slacklines und wir versuchen auch zum Beispiel, dass der eine fängt dann an, so die Slackline so runter zu drücken, wie in dem Anfangsvideo, so ein bisschen hoch und runter zu bouncen, nennen wir das. Und dann wird der andere quasi auch so hoch und runter katapultiert. Und dann können wir da so gegengleich auf der Slackline rumschwingen. Und so. Es gibt im Prinzip keine Grenzen für das. Man muss sich irgendwas ausdenken und wenn man sich was ausdenken kann, dann kann man es eigentlich auch machen. Man muss es halt nur lange genug üben, bis es dann funktioniert. Die Hartnäckigkeit, die Ausdauer muss man halt haben, dass man es halt quasi immer wieder probiert. Und in dem Fall muss man natürlich auch noch einen zweiten Verrückten haben, der es dann auch ausprobieren will.
Daniel.
Ja, zum Thema Fallen. Wie man schon im Video gesehen hat, kann es passieren, dass man mit sensiblen Körperstellen ins
Ja.
Ist da eigentlich ein Schuss drin?
Es ist eine berechtigte Frage. Ja. Also ich trage keinen Tiefschuss beim Slackline. Beim Highlinen sieht es oft knapp aus, gebe ich zu. Ist es aber eigentlich noch nie ein Problem gewesen. Beim Trickline, also sozusagen bei relativ niedrigen Slacklines eigentlich, also die man dann rumspringt und Tricks macht, da ist es teilweise viel problematischer, weil die sind dann nämlich so ziemlich genau hüfthoch. Das heißt, da darf man dann nicht mehr mit beiden Beinen auf jeder Seite runterfallen. Und das ist mir da dann auch einmal passiert, dass ich einen Rückwärtssalto gemacht habe, quasi perfekt auf der Slackline gelandet bin. Ich habe die Slackline sozusagen noch nach unten gedrückt. An dem tiefsten Punkt bin ich halt mit beiden Füßen abgerutscht. Und das macht man auch nur einmal. Dann merkt man sich's. Ja, ein Tiefschutz würde halt nicht so viel bringen, weil erstens stört er halt auch in der Bewegungsfreiheit. Und zweitens ist es halt dann auch fraglich, ob man sozusagen, je nachdem wie man dann auftritt, das wirklich funktionieren würde. Also könnte helfen, ja, aber dafür kommt es nicht häufig genug vor, dass man sich das antun würde. Die Vorstellung geht jetzt nicht mehr aus dem Kopf raus, ja?
Nein, aber wir haben eine andere Frage, weil wenn es passiert in der Mitte des Seils und Sie haben noch 100 Meter bis zum Ende des Seils, was machen Sie denn, weil Sie... Also,
Entschuldigung. Dann bleibe ich 10 Minuten hängen, bis ich wieder halbwegs klar denken kann. Und dann klettere ich hoch und dann habe ich eben diese Rolle. Und mit der hänge ich mich dann quasi in die Slackline ein. Und dann hänge ich quasi an so einem Rollkarabiner an der Slackline und kann mich dann quasi so zurückziehen. Also ich muss nicht zurücklaufen, sondern ich kann mich auch zurückrollen. Okay.
Weitere Fragen noch? Okay, dann vielen Dank, lieber Lukas, für diese intime Runde. Und, Entschuldigung. Und euch vielen Dank für eure Fragen und dann einen schönen Abend.
Danke. Tschüss. Danke euch.
Eine kurze Frage, aber nicht zum Thema. Wo haben Sie Ihren Wirtschaftsabschluss gemacht?
Ja, an der TU in München.